Hey Leute, wir sind Timo und Michael und wir sind dein Pulsgeber. Zwei Stimmen, viele Perspektiven.
Wir sprechen jede zweite Woche über Themen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft und tauschen unsere Perspektiven darüber aus. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Episode deines Pulsgebers. Wir begrüßen euch zu Episode 155. Und wir sind kurz vor Weihnachten. Wir sind heute an dem Donnerstagabend, Aufnahmetag im Pulsgeber Podcast Studio. Und obwohl wir noch nicht die klassische Glühwein-Episode haben, duftet es hier heute schon nach Glühwein. Michael und ich, wir stimmen uns in die Vorweihnachtszeit etwas ein. Vor allem, ihr wisst ja, ich war zwei Wochen nicht da. Und entgegen meines Willens wird es auch heute um meine kleine Reise gehen und vielleicht auch das ein oder andere Thema. Aber erstmal hallo an dich, Michael, und ich freue mich, dass wir uns wieder sehen und uns über viele Themen heute auch austauschen können.
Ja, ich freue mich auch mega wieder zurück zu sein. Ich habe heute eine sehr komfortable Position im Podcast. Ich kann einfach interessante Fragen stellen und lass dich ein bisschen erzählen aus einem fernen Land, aus China. Der Blick von außen, den kennen wir, den kann sich jeder selbst malen, aber du wirst heute ein bisschen aus dem Inneren des Landes erzählen. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie du gesagt hast, ein bisschen Weihnachtsduft liegt schon in der Luft. Wir gehen auf den ersten Advent zu, wann auch immer der ist, ich weiß es leider nicht auswendig, aber ja, das Podcastjahr geht schon wieder zu Ende. Noch zwei Episoden, 2025, die Glühwein-Episode und dann dürfen wir noch ein spannendes Thema aussuchen. Heute haben wir letztes Mal das Thema vorgegeben, deine Reise hat das Thema vorgegeben und wir sprechen über China und ich würde direkt einsteigen. Lass uns in die Ferne reisen, Timo. Was hat dich denn am meisten überrascht?
Vielleicht noch kurz, der 30. November ist der erste Advent für alle, die jetzt eine Wissenslücke hatten, aber ich habe gerade selber kurz nachgeguckt, das war mir wichtig. Was hat mich überrascht? Das ist eine sehr große und offene Frage. Es waren, glaube, viele Dinge. Zum einen doch schon die Freundlichkeit, die Offenheit von den Menschen, auch die Ruhe. Ich finde es einfach krass, wenn du in einer U-Bahn bist oder in einer Metro dort und es sehr, sehr viele Menschen sind, die sind alle auf ihr Handy fokussiert, die unterhalten sich auch eher selten. Es ist dadurch sehr, sehr ruhig. Die Sauberkeit hat mich überrascht, das hätte ich nicht gedacht. Auch in der Metropole, wo mehrere Millionen Menschen leben, man findet wenig Dreck und Müll auf der Straße, es ist sehr, sehr sauber, sie achten da auch sehr drauf und pflegen dann das, was sie haben. Ja, und ich glaube, auf alles andere werden wir im Laufe der Episode dann noch näher eingehen.
Das tun wir ganz gewiss. Vor deiner Reise hatten wir ja auch eine spontane und ein bisschen hektische Episode. Damals hast du am Ende noch gesagt, dass du auch teilweise ein westliches Land erwartest. Wie westlich geprägt war China denn jetzt rückblickend?
Ich glaube, man muss unterscheiden. Zum einen vielleicht so das Thema Menschen. Und ich finde es da schwierig zu vergleichen, ob das jetzt eher dem Westen entspricht oder vielleicht eher dann auch asiatischen Ländern. Man muss auch da nochmal unterscheiden. Es gibt in China ja einen sehr, sehr großen Anteil an urbaner Bevölkerung, also Menschen, die in Großstädten leben. Und ich glaube, da ist schon eher westlich. Hingegen, wenn man dann mit dem Zug auch, und das haben wir zwei, dreimal gemacht, an ärmeren Bauerndörfern vorbeifährt oder dann vielleicht auch eher so einen ländlichen Eindruck bekommt, dann merkt man schon, dass das Leben da eine ganz andere Rolle spielt und die Menschen dort auch ein anderes Leben führen, wie jetzt jemand, der in Peking oder in Shanghai wohnt. Also ich glaube, hier hat man schon dann auch eine Unterscheidung und was halt dem Westlichen dann eher entspricht, also die Stadt Shanghai ist sehr westlich geprägt. Elektromobilität, wenn man das als westlichen Faktor nehmen wollen würde, wäre es auf jeden Fall auch vorhanden. Ich finde, das kommt auch darauf an, aus welchem Blickwinkel man es betrachtet. Die Sicherheit ist vielleicht ein Aspekt, werden wir wahrscheinlich auch noch drauf zu sprechen zu kommen, aber ich habe es als sehr, sehr sicher empfunden und man geht ja oft aus vom Westen, dass es auch als sicher dargestellt wird. Ich fand es aber fast noch einen Tick sicherer. Also ich habe mich zu keiner Zeit wirklich unwohl gefühlt. Man hat auch nie irgendwie was mitbekommen, dass jetzt irgendwo hier mal, ich sag's ganz platt, eine Schlägerei wäre oder irgendwie die Polizei einschreiten muss. Ich habe auch keinen Polizeiauto gesehen mit Sirenen in den ganzen zwei Wochen, wo wir unterwegs waren. Und wir waren vielen Städten und viel unterwegs. Es hat einen ruhigen und sicheren, souveränen Eindruck auf mich gemacht, wenn man das Thema Sicherheit betrachtet.
Eine sehr spannende Beobachtung auf das Thema Sicherheit kommen wir heute nochmal separat, denn wir wollen ein bisschen über die Überwachung auch in China sprechen und das sicherlich auch in Verbindung mit Sicherheit nochmal reflektieren. Ich erinnere mich an ein paar Snaps von dir mit Robotern, die dir den Cappuccino servieren. Roboter, die über deinen Hotelgang gefahren sind. Was hast du denn da so entdeckt?
Ja, war witzig. Hat Spaß gemacht und ich hatte jedes Mal ein Grinsen, wenn mir so ein Robby wieder über einen Hotelgang gefolgt ist oder wir zumindest den entdeckt hatten. In der Tat ist es so, dass sehr, sehr viele Hotels so einen Roboter haben. Das sind mehr oder weniger Lieferroboter. Also da geht's drum, in China wird sehr, sehr viel Essen bestellt. Die Menschen dort haben oft keine Küche oder nur eine kleine Küche. Die gehen essen, das merkt man in den Städten. Die Städte sind voll von Essenscourts, von Ständen am Straßenrand und das Essen ist wirklich sehr, sehr lecker. Also noch besser wie das, wo man hier schon vom Chinese kriegt. Auf jeden Fall. Und wenn man dann im Hotel ist, dann bestellen dort auch viele Menschen essen. Und dieses Essen wird dann eben über Fahrradkuriere oder ganz klassisch halt über Uber-Fahrer, Didi heißt in China, angeliefert. Und das Essen wird dann an der Rezeption abgegeben. Und in viele Hotels ist es eben so, dass das Essen dann oder halt kleinere Gepäckstücke mit diesen Robotern im ganzen Hotel halt zugestellt werden. Und wir sind ein Abend in der Lobby gesessen, da haben wir dann auf unser Taxi gewartet, beziehungsweise wir hatten halt zum Flug noch ein paar Stunden und haben die dann überbrückt. Und konnte das dann wirklich längere Zeit beobachten und der war wirklich die ganze Zeit im Einsatz. Wir sind dem mal gefolgt und der kann selber den Aufzug rufen. Also das ist komplett digital. Das heißt, der Roboter wird befüllt mit beispielsweise einem Essenspaket, einer Essenslieferung und fährt dann los. Das wird dann eingetippt, welches Zimmer er ansteuern soll. Und dann fährt er da los, er erkennt jedes Hindernis, er fährt um Menschen rum und findet den Weg zum Aufzug, fährt dann in diesen Aufzug rein, er klingelt den Aufzug quasi selber an. Steigt dann ein, steigt auch ein, wenn andere Menschen drin sind, also das ist auch kein Hindernis und steigt dann halt aus und klingelt dann wiederum auch digital an dem Zimmer, wo er das Essen abliefern möchte und überbringt das Essen und findet dann den Weg wieder zurück. Also mega cool. Wie gesagt, ich habe da jetzt auch ein Grinsen im Gesicht, wenn ich drüber rede, weil es einfach eine coole Sache ist und sehr fortschrittlich irgendwo. Und da haben wir es im Alltag sehr viel erlebt. Das andere, was du jetzt ansprichst, so das Thema Kaffee servieren, das war dann eher so ein bisschen zur Schau, also auch als Adventure-Thema gedacht, aber auch das sieht man sehr, sehr häufig, egal ob es ein Cocktail ist, ein Getränk oder dann eben auch das Thema, dass wir uns auch mal einen Kaffee gegönnt haben, rein in einem Roboter-Café, auch da macht mega Spaß, funktioniert super gut und zeigt eben auch, was möglich ist, der technische Fortschritt, den es dann gibt und der in China halt, was das anbetrifft, schon sehr, sehr spürbar. Da ist der Staubsaugerroboter, den wir haben, wirklich das Kleinste von dem Ganzen.
Ja, ist schon ein sehr futuristisches Bild. Ich glaube, wenn man nicht selbst dort war, ist es auch schwer, sich das irgendwie vorzustellen. Also ich fand auch tatsächlich diesen Cappuccino-Roboter ganz interessant. Ich glaube, der war nicht wirklich schneller wie ein Mensch, aber eben hat den Cappuccino genauso schön gemacht. Und ich
mit einem schönen Herz, genau.
Mit einem Barista-Herz. Also das sah tatsächlich sehr schön aus, sehr futuristisch. Und du wirkst jetzt auch nicht so, wie wenn das irgendwie befremdlich gewesen wäre. Also wenn das technologisch in 10 Jahren dann hier bei uns in Mitteleuropa auch ankommt, können wir das durchaus akzeptieren und in unseren Alltag auch integrieren.
Absolut. Und es ist ja bei allem eine Gewöhnungssache. Mhm. Am ersten Mal, wo wir den im Hotel gesehen haben, da bin ich mit dem Handy hinterhergelaufen und habe das Ding einfach gefilmt und fotografiert. Beim zweiten Mal dachten wir uns dann, ja, okay, das ist wohl hier eher gängiger. Und beim dritten Mal war es dann quasi schon fast normal. Man hatte immer noch diesen Aha-Effekt, aber für die ist das wirklich Standard, kann man sagen.
Gefilmt und fotografiert ist so ein bisschen das Stichwort und die Brücke zu unserem nächsten Themenbereich. Wir wollen noch etwas über Überwachung in China sprechen und gefilmt, fotografiert, Kameras ist, glaube ich, das eine. Es findet aber sicherlich auch ganz viel digitale Überwachung statt. Beschreibe am besten einfach mal, was so deine Eindrücke sind. Wie beobachtbar, erlebbar ist denn das Thema? Wo, an welchen Stellen findet Überwachung denn in China statt?
Also auch da fangen wir am besten mit dem Thema Sicherheit an. Und ich fand es bemerkenswert, in jeder U-Bahn-Station bekommt man quasi einen Sicherheitscheck, wie wir es vom Flughafen kennen. Das heißt, man läuft durch so eine Scantüre durch und das Gepäck wird dann auch extra nochmal durchleuchtet. Selbst die Wasserflaschen werden auf Sprengstoff geprüft. Die haben da so ein kleines Gerät, da kommt dann die Wasserflasche rein. Wenn du jetzt mehrere Wasserflaschen hast, dann nehmen sie meistens nur eine raus, die legen sie da kurz rein und überprüfen das halt, ob beispielsweise da flüssiger Sprengstoff drin ist und gewährleisten so zumindest gefühlt eine sehr, sehr hohe Sicherheit, auch im Underground-Bereich, bei U-Bahn-Fahrten, in Zügen, und das ist gängige Praxis. Man gewöhnt sich da relativ schnell dran, du bereitest dich dann schon vor, du holst dein Ticket raus, beziehungsweise gehst durch dieses Gateway durch. Das ist ähnlich wie in Japan auch, anders wie bei uns. Man läuft dann nicht einfach an den Bahnhof und steigt in den Zug ein und überlegt sich dann, oh, ich soll da mal ein Ticket lösen, sondern das hast du alles im Vorfeld, weil sonst kommst du gar nicht zu diesem Zug. Also diese Checks finden alle im Vorfeld statt. Und dadurch hat man halt zum einen die Garantie, dass es funktioniert, zum anderen, dass man eben auch sicher unterwegs ist. Mir wurde witzigerweise mein Rasierschaum, der in meinem Gepäck drin war, abgenommen an so einer Metrostation, oder es war eine Zugstation sogar, wo ich auch gecheckt wurde. Ich hatte den dann eine Woche schon dabei und denen hat es halt nicht gepasst. Über 150 Milliliter da drin, und dann wurde das Ding kurz mal aussortiert. Ja, das ist halt dann so der Nachteil, den man dann da hat. Und das ist das eine. Auf der anderen Seite, man hat eine wirklich krasse Überwachung im öffentlichen Raum. Als wir aus dem Flughafen raus sind, ist mir das erste Mal aufgefallen, da gibt's wirklich richtige Kamerabäume. Eine Mischung aus Kameras, die den Winkel selber einstellen können, so Rundumkameras, aber auch Kameras, die auf spezielle Straßen, auf spezielle Ecken dann gerichtet sind. Ich habe viele Bilder gemacht von so Kamerabäumen, das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen. Und das hat man an jeder Ecke. Und mir ist es einmal im Hotel dann auch aufgefallen, als ich abends noch kurz telefoniert habe, und ich bin dann da in, ja, es war wie so eine kleine Lobby in so einem Eck gesessen und habe dann in die Decke geschaut, und da waren dann diese Kameras, und eine Kamera hat dann in meine Richtung geschwenkt. Also die hat dann quasi wohl erkannt, Bewegungsmelder oder wie auch immer, da ist was, und hat sich dann auf mich gedreht, und da merkst du dann schon, okay, ja, die ist nicht nur zum Spaß da, sondern du wirst hier wirklich überwacht, beziehungsweise der öffentliche Raum insgesamt wird überwacht. Man hat das, also, und so habe ich es wahrgenommen, man nimmt es jetzt zwar zur Kenntnis und es erzeugt schon ein gewisses Gefühl, dass man auf der einen Seite sicher ist, auf der anderen Seite aber auch wirklich überwacht wird, aber man vergisst es dann auch relativ schnell wieder. Und man hat jetzt auch nicht den Eindruck auf den Straßen, dass jetzt die Leute hemmt oder jetzt da irgendwie sich jemand mega konzentriert oder fokussiert verhält, nur weil jetzt diese Kameras da sind. Ich glaube, das ist so eine Mischung, man lebt damit, man hat es akzeptiert, man kennt es auch nicht anders vielleicht in den Ländern oder jetzt gerade in China, und ich habe es für mich so wahrgenommen, die leben gut und sicher damit.
Ich könnte gerade meinen, du hast meine Fragen schon vorab gelesen, also die nächsten drei hast du schon beantwortet.
Wie immer, Bogi, ich bin gut vorbereitet.
Eine Frage wäre gewesen, gerade wie fühlt man sich nach mehreren Tagen, blendet man das aus, das hast du schon beantwortet. Was denkst du, macht diese Überwachung denn mit den Menschen? Denn am Ende ist es ja nicht nur die Kamerabäume, sondern wahrscheinlich auch jeder Schritt mit einem Handy wird ja irgendwo wahrscheinlich digital auch genauso überwacht. Was macht es mit der Gesellschaft? Was macht es mit den Menschen? Sicherheit hast du zumindest gefühlt schon irgendwo angesprochen. Was siehst du da noch?
Ja gut, das ist ja immer die Frage, welches Freiheitsgefühl bin ich gewohnt oder wie habe ich das vielleicht zu Hause erlebt? Und wenn ich mit dem aufwachse und ich kenne das nicht anders, dann glaube ich nicht, dass es da jetzt ein großes Thema ist, vor allem bei den Menschen in China, jetzt als Tourist oder wenn man von einem anderen Land kommt und das vielleicht auch anders kennt, ist es schon, und das muss ich zugeben, am Anfang gewöhnungsbedürftig. Ich finde, es hat Vor- und Nachteile. Ein Riesenvorteil ist eben dieses Sicherheitsgefühl, und ich glaube, das ist nicht nur ein Gefühl, sondern das ist tatsächlich so. Also ich meine, wenn du halt überall Kameras hast, selbst vorm Hotelzimmer und dann auch im öffentlichen Raum wirklich überall Kameras sind, da muss ich es mir gut überlegen, ob ich jetzt übertrieben gesagt eine Handtasche klaue oder ob ich es einfach lasse, weil es bringt nichts am Ende des Tages, die haben ein Bild. Was auch sehr spannend ist, und das muss ich hier vielleicht gleich noch einwerfen, es gibt viele Stellen, wo über Gesichtserkennung läuft, Gesichtsscannen. Wir hatten einen Tag einen Ausflug in Nationalpark, da haben wir ein Ticket gehabt und unser Gesicht wurde im Eingang von diesem Nationalpark gescannt und alle weiteren Gates konnten wir dann nur mit unserem Gesicht durchgehen. Also man hatte quasi das Gesicht, wurde die Augen, und wie das halt so ist bei so einer Gesichtserkennung, das wurde halt gescannt und anhand von dem hat uns dieses System erkannt und wurde dann immer wieder die Tür aufs Neue aufgenommen. Und aber klar, dieses Gesicht wird auch irgendwo gespeichert, die Augen und alles, was drum damit dranhängt. Und ich gehe auch davon aus, dass die den öffentlichen Raum so überwachen, ohne es zu wissen, dass diese Daten alle gesammelt werden, dass es für die eigentlich ein Fingerschnipp ist und die haben die Person, die sie suchen, aus einer Vielzahl von Millionen Menschen in der Stadt direkt lokalisiert und können dein Bewegungsprofil auch anhand von den Kameras zumindest in Teilen nachvollziehen. Und Faszination und Spannung für das Ganze kann dann auch beängstigend sein.
Ja, ich glaube, auf Dauer ist man froh, dass es hier nicht so ist. Ich glaube, wir beide möchten das nicht. Da haben wir ein anderes Verständnis von Freiheit. Du hast aber trotzdem gesagt, an zentralen Orten, an öffentlichen Orten kann das sicherlich auch in Deutschland manchmal helfen, das ein oder andere dunkle Eck mit einer Kamera auszuleuchten. Gerade wenn wir über Bahnhöfe, öffentliche Orte in Deutschland sprechen, ist es ja vielleicht auch was. Ich glaube, die Diskussionen gibt's ja auch schon, was auch in Deutschland relevant sein kann. Nichtsdestotrotz natürlich diese Art von Überwachung, diese gläserne Menschen oder diese gläserne Bewegungen, die braucht man dann sicherlich nicht. Aber es ist sicherlich interessant, das mal vor Ort gesehen zu haben. Macht sich das auch am Handy spürbar? Also merkt man da auch, dass man irgendwie überwacht wird, dass da noch jemand mit einem am Handy sitzt?
Also ich habe jetzt keine Push-Nachricht bekommen, ab jetzt beginnt die Überwachungszone, oder habe es anhand von dem festgestellt. Was spannend war, und ich meine, dieses Phänomen gibt es ja bei uns auch, dass man sich über ein Thema unterhält und witzigerweise dann kurz drauf in Instagram oder auch in Facebook oder Google Werbung zu dem Thema angezeigt wird. Da gibt's ja auch Studien, die dann eben das mehr oder weniger belegen, dass es doch so ist, dass halt mitgehört wird oder zumindest einzelne Wörter rausgegriffen werden. Das ist mir jetzt in China tatsächlich auch sehr, sehr stark aufgefallen. Wir haben uns oft über Dinge ausgetauscht und kurz drauf Handy angemacht, und genau, obwohl das mit diesem Ort, in dem wir uns befunden haben, gar nichts zu tun hatte, war dann ein anderes Stadtteil oder ein anderes Thema auf einmal sehr, sehr präsent. Und ist dann über Instagram war es nicht, weil Instagram geht da nicht. TikTok, es war sogar Google über VPN, Google, wo dann Werbung kam zu dem Thema, wo auch völlig aus dem Kontext gerissen war. Also man merkt da schon, dass irgendwie da irgendwelche Daten aufgenommen werden. Ich will jetzt nicht sagen, man wird abgehört, aber mich würd's nicht wundern, wenn es so ist.
Dieses Gefühl, dass da so ein kleines Gerät auch bei uns hier manchmal zuhört, das hat man ja auch in Europa und in Deutschland. Dafür muss man nicht nach China reisen. Ich hatte eigentlich für heute auch noch ein paar aktuelle Themen. Da sind die andauernden Spannungen rund um Japan, Taiwan, jetzt auch in letzter Vergangenheit China, die wieder seit gestern unser Top-Handelspartner sind, die USA wieder überholt haben. Wir haben Politikerreisen, die mal stattfinden, mal aber auch nicht stattfinden, weil irgendwie die chinesische Seite nicht so Interesse hat. Wir haben Kriege, über die China mit Amerika verhandelt. Also China ist aktuell präsenter denn je gefühlt. Also viele Themen, über die ich noch hätte sprechen können. Ich gucke aber auf die Uhr, Timo, und wir haben schon dir 17 Minuten bei deinem Bericht aus China zugehört heute. Deshalb würde ich das Ganze versuchen, mit zwei Fragen noch abrunden. Die erste Frage wäre einmal, würdest du wieder nach China reisen? Und die zweite Frage dann, wie hat die jetzige Reise so ein bisschen dein Blick auf das Land, auf China verändert?
Also ja, definitiv. Ich würde mir vielleicht etwas mehr Zeit einplanen, weil die Entfernungen einfach sehr riesig sind, um von einer Stadt in die andere zu kommen. Das sind teilweise 1500 Kilometer. Also ja, von Deutschland einmal durch oder von München nach Hamburg und wieder zur Hälfte zurück. Also wirklich riesige Entfernungen. Und selbst ein Zug, der 300 Stundenkilometer fährt in China, schafft's dann halt auch nur in 6-7 Stunden diese Distanz hinter sich zu lassen, und dadurch ist man dann viel unterwegs, wenn man viel sehen will, und hat auch diese Reisezeit, die man einplanen muss. Aber insgesamt finde ich's ein sehr, sehr faszinierendes Land, faszinierende Menschen auch. Und jetzt komme ich gleich zu deiner zweiten Frage. Die Natur, sehr, sehr reizvoll auch. Chinesen verstehen es, Dinge zu kommerzialisieren. Das ist sehr schade. Also man fährt da dann auch auf die höchsten Berge. Man wandert da nicht hoch, sondern da fährt man entweder mit einem 300 Meter Aufzug hoch oder man hat halt eine halbe Stunde, wo man nur Rolltreppen fährt. Habe ich so in meinem Leben auch noch nicht gesehen. War dann wirklich so, du bist auf der Rolltreppe fast eingeschlafen, bis du dann oben warst, und dann bist du oben angekommen auf einem wirklich Berg mit wunderschöner Aussicht, und links von dir guckst du und dann hat's dann Burger King. Auch das wäre bei uns unvorstellbar, und da muss ich sagen, da ist mir die Variante in den Alpen deutlich lieber. Man hat mit Schweiß sich da hochgekämpft und genießt dann vielleicht maximal noch einen Gipfelschnaps und hat es einfach sehr, sehr ruhig und ohne jetzt da technische Hilfsmittel. Aber das ist was halt zu China passt, so ticken die. Und es macht's irgendwo auch aus, und von dem her, ja, diese Mischung aus Natur, Großstadt und technischer Faszination, ich glaube, das ist so das, was für das Land steht, und ich würde jederzeit nochmal hingehen, vielleicht mit einem entspannteren Reiseplan und dann natürlich andere Orte anschauen, aber da gibt's ja, ist ein riesiges Land, gibt's ja genug zu entdecken. Vielleicht können wir ja eine Pulsgeber-Podcast-Reise mal ins chinesische Hinterland machen.
Ich weiß noch nicht ganz, ob das mein präferiertes Ziel wäre, aber wegen mir darfst du da wieder sehr gerne hin und wir machen dann nochmal eine Episode dazu. Ich fand es heute sehr angenehm, ein paar Fragen zu stellen, dir zuzuhören.
Das glaube ich.
Fand ich sehr interessant und durchaus eine etwas andere, aber spannende Episode 155, die damit auch schon wieder zu Ende geht. Dein Reisebericht aus China. Danke fürs Zuhören. Wir wollen dieses Jahr auch wieder in euren Spotify-Jahresrückblick. Der müsste jeden Moment rauskommen. Also hört nochmal fleißig Pulsgeber-Episoden, damit wir da natürlich einen Platz in eurem Jahresrückblick finden. Erzählt euren Freunden vom Podcast Pulsgeber und dann hören wir uns noch zweimal dieses Jahr 2025. Habt eine überwältigende Woche mit ja doch reichlich Glühwein und erster Weihnachtsstimmung.